Hören wir auf Gottes Wort im zweiten Kapitel des Buches Nehemia. Nun begab es sich im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Artasasta, als der Wein vor mir stand. Da trug ich den Wein auf und reichte ihn dem Könige. Ich hatte aber früher nie betrübt vor ihm ausgesehen. Und so fragte mich der König: Warum siehst du so betrübt aus? Du bist doch nicht krank? Das kann nichts anderes als Herzenskummer sein. Da geriet ich in große Furcht, antwortete aber doch dem König: Lang lebe der König! Wie sollte ich nicht traurig aussehen? Da doch die Stadt, in der sich die Gräber meiner Väter befinden, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Als der König mich nun fragte: Um was bittest du denn unter diesen Umständen? Da betete ich zum Gott des Himmels und sagte dann zum Könige: Wenn es dem Könige gut dünkt und dein Knecht Gnade bei dir findet, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da erwiderte mir der König, während die Königin neben ihm saß: Wie lange soll denn deine Reise dauern? Und wann wirst du wieder zurückkehren? Weil es also dem König genehm schien, mich hinreisen zu lassen, gab ich ihm eine bestimmte Frist an und sagte dann zum König: Wenn es dem Könige beliebt, so möge man mir Geleitbriefe an die Statthalter der Provinz auf der Westseite des Euphrats mitgeben, damit sie mich durchreisen lassen, bis ich nach Juda gelange. Weiter ein Schreiben an Asaph, den königlichen Forstmeister, dass er mir Holz verabfolgen lasse, damit man die Tore der Burg, die zum Tempel gehört, aus Balken zimmern kann, sowie für die Mauer der Stadt und für das Haus, das ich selber beziehen werde. Und der König bewilligte mir dies, weil die gütige Hand meines Gottes über mir waltete. Als ich dann zu den Statthaltern des Gebiets auf der Westseite des Euphrats kam, übergab ich ihnen die königlichen Geleitbriefe. Der König hatte mir aber Heeresoberste und Reiter als Bedeckung mitgegeben. Als dies der Horoniter Sanballat und der ammonitische Knecht Tobia erfuhren, verdroß es sie gewaltig, dass jemand gekommen war, der für das Wohl der Israeliten sorgen wollte. Als ich nun in Jerusalem angekommen war und 3 Tage dort zugebracht hatte, machte ich mich nachts in Begleitung einiger weniger von meinen Leuten auf, ohne jedoch jemanden mitgeteilt zu haben, was mein Gott mir in den Sinn gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Ich hatte auch kein anderes Reittier bei mir als das Maultier, auf dem ich ritt. So ritt ich denn bei Nacht durch das Taltor hinaus in der Richtung zur Drachenquelle und nach dem Misttor hin und besichtigte die Mauer Jerusalems, die zerrissen dastand, und die Tore der Stadt, die vom Feuer vernichtet dalagen. Dann ritt ich weiter zum Quellentor und zum Königsteich, und als dort für das Tier, auf dem ich saß, kein Raum mehr zum Durchkommen war, stieg ich bei Nacht die Schlucht zu Fuß hinauf und besichtigte die Mauer, Dann kehrte ich um und gelangte durch das Taltor wieder heim. Die Vorsteher aber wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich zu tun vorhatte, denn ich hatte den Juden bis dahin noch nichts mitgeteilt, weder den Priestern, noch den Vornehmen, weder den Vorstehern, noch den Übrigen, die am Bau arbeiten sollten. Nunmehr sagte ich zu ihnen: Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden, dass Jerusalem nämlich in Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer vernichtet sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gegenstand des Spottes sind. Hierauf teilte ich ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte und auch die Worte, die der König an mich gerichtet hatte. Da erklärten sie: Ja, wir wollen daran gehen und bauen. Und sie ermutigten sich gegenseitig dazu, das gute Werk in Angriff zu nehmen. Als aber der Horoniter Sanballat und der ammonitische Knecht Tobia und der Araber Gesem Kunde davon erhielten, verhöhnten und verspotten sie uns und sagten: Was ist denn das für eine Sache, die ihr da vornehmt? Ihr wollt euch wohl gegen den König empören. Da gab ich ihnen folgende Antwort: Der Gott des Himmels, der wird es uns gelingen lassen, und wir wollen uns als seine Knechte an dem Bau machen. Ihr aber sollt weder Anteil, noch Anrecht, noch ein Gedächtnis in Jerusalem haben.
Unser Thema lautet heute: Bewahre Gottes Berufung im Herzen. Wir werden uns genau drei Punkte anschauen, die ungleichmäßig groß oder intensiv wir uns anschauen werden, die da lauten: Bewahre Gottes Berufung im Herzen, erstens, um Krisen zu bewältigen, zweitens, um weise zu handeln, drittens, um gegen Widerstand zu bestehen. Ich möchte gerne die ersten zwei Verse lesen aus dem zweiten Kapitel. Und es geschah im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm den König. Ich war aber nie traurig vor ihm gewesen, und der König sagte zu mir: Warum sieht dein Gesicht so traurig aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, das ist es nicht, sondern ein trauriges Herz. Da bekam ich einen furchtbaren Schrecken. Der König Artasasta, der persische König, wo Nehemia Mundschenk war, Nehemia der Jude, der wusste schon etwas, was bereits der König Salomo, der jüdische König, der israelitische König, mal gesagt hatte. In Sprüche 15, Vers 13 lesen wir: Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, aber beim Kummer des Herzens ist der Geist niedergeschlagen. Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter. Finde ich eine schöne bildliche Beschreibung. Und wie wahr ist das? Wie wahr ist das eigentlich? Und ich denke, auch unter uns können wir das manchmal sehen, am Gesichte, wie es dem Herzen geht. In der Übersetzung von Reinhold in der Lesung hieß es Herzeleid, ne? Herzeleid, Herzenskummer, genau, Herzenskummer. Und das hat der König erkannt, ein sehr aufmerksamer König. Wir sehen in den ersten zwei Versen eine Zeitbeschreibung, dass wir uns im Monat Nisan befinden. Und das sind so Angaben, wo wir gerne drüber weglesen, die uns jetzt nicht so wichtig erscheinen für die gesamte Story der Geschichte oder der Erzählung. Aber tatsächlich sehen wir, wenn wir das erste Kapitel gelesen haben, als Nehemia das erste Mal davon erfahren hat, dass Jerusalem immer noch in Schutt und Asche liegt, dass der Ort der Anbetung Gottes immer noch niedergestreckt da liegt und die Mauern nicht aufgerichtet wurden, sehen wir, dass Nehemia sofort angefangen hat zu beten und er sich jetzt im Monat Nisan befindet. Und das soll uns sagen, dass Nehemia circa 5 Monate gebetet hat. 5 Monate hat er immer wieder gebetet, immer wieder gefastet und das vor Gott gebracht, was sein Herz bewegt hat. Und er wollte natürlich Jerusalem wieder aufgebaut sehen und nicht in Schutt und Asche liegen sehen. Und die Frage ist irgendwie, Nehemia sagt ja, ich war aber nie traurig vor dem König gewesen. Das war nicht meine Gewohnheit, dass ich so vor dem König bin. Vielleicht kennt ihr einige Menschen, die immer traurig reinschauen. Nehmt die mal in den Arm, drückt sie mal. Nehemia brauchte anscheinend keine Aufmerksamkeit vom König, weil er irgendwie seine Emotionen so stark im Griff hatte, dass er vor dem König immer normal war, immer heiter war und sich nichts anmerken lassen hatte. Und die Frage ist, warum ausgerechnet jetzt? Warum hat Nehemia jetzt ein trauriges Gesicht? Jetzt fällt es dem König auf. Vorher war das nicht der Fall. Und einige meinen, dass Nehemia hier an dieser Stelle die Trauer vorspielt. Dass er wie ein Schauspieler sozusagen sich so gibt, dass er traurig ist, damit er die Aufmerksamkeit vom König bekommt, weil bekannt war, dass in dieser Zeit, wo das abspielt, persische Könige, die waren für ihre Großzügigkeit bekannt. Da gab es immer so Monate, wo sie dann ganz freigebig waren und sich den Wünschen gewidmet haben der Menschen. Ich glaube aber nicht, dass Nehemia hier etwas vorspielt. Ich glaube, dass es echt ist. Dass er nicht einfach nur Aufmerksamkeit haschen möchte, sondern dass hier emotional etwas mit ihm passiert, was er nicht mehr bändigen kann, was er nicht mehr verstecken kann, sondern dass das rausbricht aus seinem Herzen und förmlich in seinem Gesicht steht. Und das zeigt mir am Ende von Vers 2 heißt es, ich bekam einen furchtbaren Schrecken, als der König mich daraufhin ansprach. Denn wenn ich das kalkuliere, wenn ich schauspielere und deine Aufmerksamkeit möchte und ich sie dann tatsächlich bekomme, dann werde ich nicht so völlig verwundert sein darüber, weil ich ja damit rechne. Nein, so ist es nicht. Nehemia wurde von dieser Situation überrollt. Interessant ist, er hat 5 Monate dafür gebetet, dass sich etwas tut beim König und dass er Gnade und Gunst findet von Gott, dass er mit dem König einen Deal machen kann. Und dann kommt der Tag und dann ist er total erschrocken, dass es jetzt auf einmal so weit ist. Ich sehe auch uns da irgendwo wieder. Ich finde, Nehemia ist eine Person, da kann man sich sehr schön drin wiederfinden, wie es selber einem manchmal geht. Ich glaube, dass die Traurigkeit jetzt ausgebrochen ist, dass es daran liegt, dass Nehemia 5 Monate gebetet hat, ohne Erhörung. Dass er gebetet und gebetet, gefastet und gefastet hat und es hat sich nichts getan. Und diese Ergriffenheit des Zustandes von Jerusalem hat etwas mit ihm gemacht, aber noch nicht so weit am Anfang, dass er das nicht mehr halten konnte. Aber es gab dann irgendwann einen Punkt, wo es kippte und wo er nicht mehr verbergen konnte. Keine Gebetserhörung nach so langer Zeit. So eine lange Phase. Wie lang soll ich denn noch beten? Denn das, was ich bete, ist doch auf dem Herzen Gottes. Das ist doch nicht irgendwie etwas, was unwichtig ist. Sondern Gott hat doch da ein Anliegen mit. Warum bewegt sich Gott nicht? So, und plötzlich kommt der Moment. Und ich finde stark, dass dieser Bericht, wenn ihr eben gerade mitgelesen und mitgehört habt, ihr mitbekommen, dass das Buch Nehemia die Besonderheit hat, dass es fast die ganze Zeit, wenn Nehemia spricht, wirklich ein Ich-Bericht ist. Und das ist großartig. Es ist nicht einfach eine Erzählung über das, was er erlebt hat, sondern es ist etwas, wo er mittendrin steht und auch seine Empfindungen widerspiegelt. Und das ist insofern wichtig, als dass, wenn er nicht persönlich schreiben würde, würden wir gar nicht gewusst haben, dass er sich furchtbar erschrocken hat. Sondern er würde wie so ein Held dastehen vor so einem mächtigen, fremden König und würde sagen, ja König, weißt du was, ich habe folgenden Wunsch. Und da denken wir manchmal so, ey, die Leute in der Bibel, die sind über jeden Zweifel erhaben. Und ich kann mich da gar nicht wiederfinden, weil ich habe dieses Bangen, ich habe dieses Ringen, ich habe dieses Zweifeln auch in mir. Und Nehemia ist nicht so überlegen oder über jeden Zweifel erhaben, dass er über unseren Sphären schwebt, sondern er ist genau dort, wo wir auch sind. und es bringt ihn ins Schrecken. Seine Furcht kann viele Gründe haben. Ein Grund könnte sein, dass Nehemia sich gerade in einem königlichen Fest befindet und es war unangemessen, vor dem König traurig auszusehen. Also Könige in der Zeit haben sich nicht so für die Befindlichkeiten ihrer Kollegen oder ihrer Angestellten gesorgt. Und wenn du negative Stimmung verbreitet hast, vor dem König, der gerade gerne seinen Wein genießen möchte, der nicht mit deinen Problemen konfrontiert werden will, es interessiert ihn einfach nicht und du hast zu funktionieren. Und wenn du auf einmal eine traurige Atmosphäre in diesen Königssaal bringst, dann musst du aufpassen. Und einige denken, Nehemia hatte deswegen auf einmal Furcht, dass diese Traurigkeit ihm jetzt sozusagen, dass er sich damit einen Strick gedreht hat und sein Schicksal besiegelt ist. Zumal diese emotionale Veränderung von Nehemia auch einen gewissen Beigeschmack haben kann. Denn was der König dort sagt, du hast ein trauriges Herz, kann man im Hebräischen genauso übersetzen, du hast ein böses Herz. Ja, Trauer und Bosheit, das liegt da nah beieinander im Hebräischen. Und deswegen ist, was hat er genau in diesem Gesicht von Nehemia gesehen? War es nur Trauer oder war es auch schon so dieser heilige Zorn? Wisst ihr, was ich meine? So diese angestaute Wut, dass hier nichts passiert, dass ich bete und irgendwie klappt nichts. Gott hört nicht und Trauer vielleicht vermengt mit Wut, Bosheit. So, und jetzt ist Nehemia nicht irgendwer. Nehemia ist derjenige, der ein Getränk dem König bringt. Und wenn ausgerechnet der Mundschenk jetzt vielleicht in seinen Gesichtszügen ein bisschen Bosheit durchfließen lässt, dann kann der König auf ganz andere Gedanken kommen, was Nehemia hier jetzt gleich vorhat. Und zwar den König zu vergiften. Dass er nicht mehr zurückhalten kann und dass dieser Zorn gegen den König vielleicht irgendwie ausbricht. Ich vermute, dass Nehemia deswegen so erschrocken war, weil er den König gleich mit etwas konfrontieren wird, und zwar mit einer Fehlentscheidung, die der König vor einigen Jahren getroffen hatte. Wir lesen in Vers 3. Und ich sagte zum König, der König lebe ewig. Warum sollte mein Gesicht nicht traurig aussehen? Wo doch die Stadt, die Begräbnisstätte meiner Väter, verödet daliegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind. Als Nehemia das sagt, er die Situation beschreibt von Jerusalem, wissen beide Gesprächspartner in diesem Augenblick, wer mit daran schuld ist, dass der Bau der Mauer nicht vorangeht in Jerusalem. Wenn ihr die letzten beiden Predigten da wart oder sie gehört habt, dann wisst ihr, dass der König von den Feinden Israels angeordnet oder gebeten wurde, bitte beende diese Aufbauarbeiten in Jerusalem, weil wenn Israel wieder zu der alten Kraft kommt, zu einer Nation mit Selbstbewusstsein, mit Gottvertrauen, dann Vorsicht. Und deswegen hat dieser König vor einigen Jahren gesagt, ich erlasse sozusagen ein Gesetz, du oder ihr sollt es unbedingt unterbinden, dass diese Mauer wieder aufgebaut wird. Und in dieser Situation ist Jerusalem und Nehemia kommt und was er im Prinzip durch die Blumen sagt, wir beide, König Artasaster, wissen, wer daran schuld ist. Ich bin traurig, vielleicht auch mit böse, wütend darüber, was du entschieden hast. Und das ist, ich sag mal, eine sehr delikate Angelegenheit zu dieser Zeit. Da wurde kein Arbeitskreis einberufen und ein demokratischer Wahlprozess irgendwie dann geführt, sondern jetzt wird es brenzlig, jetzt wird es eng. Vers 4. Und der König sagt zu mir, um was also bittest du? Kann man ja irgendwie so oder so lesen. Um was bittest du? Ich bin offen. Oder um was? Worüber reden wir hier jetzt genau? Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Die Nachfrage des Königs treibt Nehemia ins Gebet. Und direkt danach, wir werden gleich weiterlesen, noch nicht, wird Nehemia auch antworten. Und das ist so das Tolle an diesem Ich-Bericht, an diesem persönlichen Bericht von Nehemia. Wenn du als Bibelleser jetzt sagst, Nehemia, wie hast du dann gebetet? Bist du dann in dein stilles Kämmerlein zurückgegangen und hast dich hingekniet vor deinem Gott und hast dann gebetet? Das passiert ja alles zeitgleich. Der König fragt etwas und jetzt muss er reden und Nehemia lässt uns wissen und da betete ich zu meinem Gott, zum Gott des Himmels. Also die Nachfrage vom König treibt Nehemia in ein Stoßgebet. Und Stoßgebete sind nichts Verkehrtes, sind gute Dinge, zeigen, dass Nehemia weiß, von wem er wirklich abhängig ist. In der brisantesten Situation vielleicht seines gesamten Lebens bis hierhin, wo er weiß, alles liegt jetzt an dem, was der König mit mir macht, weiß er dennoch, nein, alles liegt an demjenigen, dem ich schon seit 5 Monaten in den Ohren liege, und zwar dem Gott des Himmels. Und deswegen bete ich zu ihm in einer Art Stoßgebet. Das wird keine lange Predigt gewesen sein, die er seinem Gott gehalten hat, sondern, Herr, du weißt, worüber ich gebetet hatte, jetzt. Jetzt. Denn das Nächste, was aus meinem Mund kommt, kann mir mein Leben kosten. Denn ich werde jetzt gleich nichts weniger von dem König einfordern oder erwarten, dass er eine 180-Grad-Bewegung vornimmt und alles rückgängig macht, was er vorher beschlossen hatte. Nehemia steht an diesem Punkt, wo er im Gebet steht zu Gott, vor einem Scheideweg. Meine Lieben, wir dürfen diese Berichte nicht so lesen, als wenn, naja, wir kennen ja das Ende, deswegen können wir diese ganzen brisanten Situationen, da können wir entspannt drüber gehen, naja, Nehemia, von Gott berufen, der geht da durch, der sagt dem König, was Sache ist, pass auf, ich gehe jetzt nach Jerusalem und da baue ich die Mauer auf und dann läuft das Ganze. Und dann ist Israel wieder aufgerichtet. Wir lesen diese Geschichten oft vom Ende her und durchleben mit diesen Charakteren nicht mehr das, was sie auch durchmachen. Wovor Nehemia jetzt steht, ist ein Scheideweg. Gehe ich in diese Richtung oder gehe ich in diese Richtung? Bleibe ich dem treu, wofür ich 5 Monate gebetet habe, denn jetzt wird es richtig brenzlig, jetzt wird es mir was kosten. Oder sage ich, König, du bist weise, du weißt, was du getan hast, aber es ist einfach nur traurig für mich, Punkt. Und dann schüttet er weiter den Wein ein und geht. Nee, mir steht hier vor einer Entscheidung. Wie gehe ich weiter? Was tue ich? Was mache ich? Und unser Titel heute ist Bewahre Gottes Berufung im Herzen. Nehemia hat die Berufung von Gott in seinem Herzen gehabt. Und er wusste, was Gott von ihm möchte. Und jetzt seid ihr dran. Viele von euch, viele von uns wissen, was Gott von ihnen will. Viele in diesem Raum wissen, was die Berufung Gottes für dein Leben ist. Welchen Auftrag Gott dir gegeben hat. In Familie, in Beruf, in der Gesellschaft, in der Gemeinde. Gott beruft uns. Wir sind nicht irgendwelche Nichtsnutze, die einfach nur da liegen, sondern Gott gebraucht uns. Gott wirkt durch uns. Und viele wissen ganz genau, was Gott von ihnen will, welche Berufung wir haben. Aber wir alle neigen dazu, dass wenn, obwohl wir wissen, wo Gott uns eigentlich haben möchte, was wir eigentlich tun sollten, neigen wir alle dazu, wenn eine Krise kommt, wenn eine Schwierigkeit kommt, so wie bei Nehemia, auszusteigen, auszutreten und zu sagen, ich kann diesen Weg nicht weitergehen. Und deswegen ist es wichtig, und das ist unsere erste Lektion, dass wir Gottes Berufung im Herzen bewahren, damit wir in der Krise klar sehen können. Damit, wenn der Sturm kommt in unser Leben und wir das Gefühl haben, ich kann diesen Weg nicht mehr weitergehen, ich höre auf und ich mache jetzt was anderes oder ich gebe auf, ich lege mich in den Staub und ihr könnt mich alle mal ziemlich gern haben. Gilt es, die Berufung Gottes wieder neu zu vergegenwärtigen? Denn wenn ich weiß, was meine Berufung ist, dann kann ich auch, wenn der Nebel kommt und ich irgendwie nicht mehr genau weiß, wo ich hin soll, dann ist die Berufung Gottes in meinem Herzen wie eine Art Kompass für mich, was ich tun soll, auch wenn es schwierig wird. Und so viele hören auf dort, wo es wirklich knackig wird. Aber Gott führt uns nun einmal so und da bleibt fast niemand von aus, dass wenn Gott dir einen Auftrag gibt, Gott, wenn du genau weißt, was der Wunsch Gottes ist, was die nächsten Steps sind und du in eine Schwierigkeit kommst und das für dich zu hart ist, höre auf Gottes Berufung, die er dir weitergegeben hat, das, was er sich von dir wünscht, wozu du dich mal entschieden hast. Wofür du vielleicht mit anderen gebetet hast oder wie er neben mir ganz alleine gebetet hast. Und auf einmal kommt der Tag, aber er kommt irgendwie anders vielleicht, als du gedacht hast oder es erschrickt dich vielleicht mehr, als du eigentlich gewollt hattest und du sagst, nee, der Preis ist zu hoch. Meine Lieben, der Preis für Nehemia war abartig hoch. Abartig hoch. Hier ging es nicht irgendwie um Lappalien, hier geht es um sein ganzes Leben. In der nächsten Sekunde kann er sterben. Und er bleibt seiner Berufung treu, weil er weiß, was hat Gott mir in mein Herz gelegt? Weiß ich, was Gott von mir will? Und dümpel ich irgendwie rum in meinem Leben? Oder bin ich fokussiert und sage, Gott, du hast es mir gesagt? Ich habe es klar in meinem Herzen. Und dieser ganze Nebel um mich herum darf nicht so stark werden, dass das, was du mir aufs Herz gelegt hast, irgendwie verschwindet. Vergegenwärtige dir die Berufung Gottes. Gottes Berufung in unserem Herzen wird uns helfen, richtige Entscheidungen zu treffen und in Krisen bestehen bleiben zu können. Aber wenn du, gut, natürlich ist es erstmal die erste Aufgabe zu wissen, was will Gott überhaupt von mir? Und da möchte ich bitten, wenn du das nicht weißt, dann bete darum. Denn wir sind alle lebendige Steine im Hause Gottes. Und jeder hat einen Platz. Aber wenn du jetzt gerade auf diese Frage nicht antworten kannst, was ist meine Berufung? Was ist meine Bestimmung? Was möchte Gott mit mir Christenmenschen machen? Dann hast du Hausaufgaben zu tun. Und zu entdecken, was Gott dir geben möchte, was Gott durch dich wirken möchte. Meine Lieben, unser christliches Leben besteht nicht daraus, zum Glauben zu kommen, in einer Gemeinde zu sein und 50 Jahre lang einen Platz zu wärmen. Und nach dieser Zeit bekommen wir irgendwie dann die Nachricht, du hast gut den Platz gewärmt. Das war deine Berufung. Das kann es doch nicht sein. Welchen Effekt hat mein Leben im Reich Gottes? Wir hatten eine Predigt von Daniel über die Talente, die wir bekommen haben. Was mache ich mit dem, was Gott mir anvertraut hat? Was hat Gott dir anvertraut? Und einige müssen es vielleicht wieder ausgraben. Ach ja, da war ja mal was. Und erinnert euch mal, was hat euch da rausgebracht? Was hat euch aus der Spur gebracht? Oft sind es Krisen gewesen, wo wir gesagt haben, jetzt höre ich auf. Wer kennt so eine Situation? Es gibt einige hier. Daniel lacht. Ja. Wo das, was man erlebt hat, gefühlt emotional so heftig war, man gesagt hat, wenn das Realität ist, was ich gerade erlebe, dann kann die Berufung nicht mehr wahr sein. Lüge. Das sehen wir an Nehemia. Und das sehen wir an ganz vielen Personen in der Bibel. Wie ist es mit Daniel und seinen Freunden? Kennt ihr die Geschichte? Wie sie gezwungen werden, sich vor einem von einer Götzenstatue niederzuknien, hinzufallen und anzubeten. Und sie haben gesagt, das machen wir nicht. Sie wussten, was möchte Gott von uns. Und dann wurde ihnen gesagt, ihr werdet aber umgebracht, wenn ihr das nicht macht. Und dann war ihre Berufung glasklar. Die Krise und die Angst war dort. Aber sie wussten, wir werden unserem Gott nicht untreu werden. Und Gott ist in der Lage, uns auch aus diesem Feuerofen zu befreien. Und selbst wenn er es nicht tut, werden wir nicht unsere Knie beugen. Und diese Männer waren auch konfrontiert mit der königlichen Macht. Wie ist es mit Jesus Christus gewesen? Gethsemane, wo er dann auf einmal vor den Mächtigen des Landes steht und sie ihn konfrontieren. Jesus ist seiner Berufung treu geblieben. Und das war eine Herausforderung. Jeder, der den Bericht von Gethsemane kennt, weiß, was ihn das gekostet hat. Und meine Lieben, Jesus als ganzer Gott ist auch ganz Mensch geworden. Hatte diese Berufung, den Auftrag für sein Leben, von Ewigkeit her in seinem Herzen. Vor Grundlegung der Welt war es festgelegt, dass er den Weg gehen wird, wie wir es lesen in den Evangelien. Und dann kommt er in die Situation, diese Berufung, und er braucht einen klaren Blick, meine Lieben. Denn er kam in die Situation, dass er zu seinem Vater betet und sagt, wenn es irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, dann möchte ich eine andere Berufung haben. Wie um Himmels Willen konnte Jesus dann auf einmal diesen Weg gehen? Er hatte die Berufung Gottes in seinem Herzen. Er hat sie bewahrt und er hat sie nicht losgelassen. Jetzt sagst du natürlich, du bist nicht Jesus. Du bist nicht Nehemia und du bist auch nicht Schadrach, Meschach und Abednego, die Freunde von Daniel. Nein. Aber wenn du Jesus lieb hast, dann bist du ein wertvolles Kind Gottes. Und das ist unsere Identität. Und jeder, der selber Kinder hat, möchte, dass Kinder gedeihen in ihrer Entwicklung. Dass sie das, was sie haben, was ihnen gegeben wurde an Talent, dass sie das nutzen und dass sie das nicht verstecken, sondern dass sie mit Selbstbewusstsein diese Dinge auch tun und nichts brach liegen lassen. Dasselbe gilt für uns, meine Lieben. Gott will uns gebrauchen. Und in der Krise, erinnere dich an die Berufung Gottes. Bewahre sie in deinem Herzen. Und Nehemia steht vor dieser Entscheidung und darum betet er auch. Da betete ich zu dem Gott des Himmels. Er braucht seine Hilfe jetzt. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Und ich finde schön an dieser Passage, da sehen wir, dass Nehemia sein Leben nicht teilt in religiös und nicht religiös, fromm, nicht fromm, weltlich, geistlich. Irgendwie, wenn ich Gottesdienst feiere, dann bete ich, aber wenn ich den Gottesdienst verlasse, dann bin ich ja jetzt in der Welt und mache das Weltliche. Gott ist überall. Und Nehemia lebt seinen Glauben vor dem Angesicht Gottes. Und er lebt sein Leben vor dem Angesicht Gottes. Alles, was er tut, überall wo er ist, dann nimmt er Gott mit hinein und weiß, dass er in Abhängigkeit ist zu ihm. Deswegen ruft er in dieser Notsituation noch einmal zu seinem Herrn. Der Preis mag hoch sein, Gott treu zu sein und gemäß dieser gottgegebenen Berufung zu leben. Aber der Lohn, meine Freunde, wird größer sein als der Preis, den wir zu zahlen haben. Der Lohn für unsere Treue wird größer sein als der Preis, den wir zu zahlen haben. Und das sehen wir in den Versen 5 bis 8. Und dann sagte ich zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt der Gräber meiner Väter, damit ich sie wieder aufbaue. Da sagte der König zu mir, und die Königin saß neben ihm, wie lange wird deine Reise dauern? Und wann wirst du zurückkehren? Und es war wohlgefällig vor dem König, so dass er mich sandte, und ich gab ihm eine Zeit an. Und ich sagte zum König, wenn es dem König gefällt, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Dazu einen Brief an Asaf, den Hüter über den Forst des Königs, damit er mir Holz gibt, dass ich die Tore der Burg, die zum Tempelhaus gehört, aus Balken bauen kann und für die Mauer der Stadt und für das Haus, in das ich einziehen will. Und der König gewährt es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Ich finde es so stark, wie Nehemia sagt, okay, ich möchte nicht nur, ja, ich möchte schriftlich. Gib es mir bitte aufs Papier, denn ich werde zu Feinden gehen und ich möchte ihnen zeigen, dass du mir das Go gegeben hast. Und was Nehemia hier bekommt, ist absurd. Er sagt, ich möchte nicht nur die Stadt aufbauen, ich möchte auch noch, dass du mir das Material gibst, damit ich mir mein Haus baue. Wie lange wolltest du noch mal da bleiben? Am liebsten für immer. Es wurde dann auch recht lang. Wir lesen von 12 Jahren später. Sicherlich hat er es nicht so geplant, dass es dann so lange wird. Aber er hat ihm eine Zeit angegeben. Und Nehemia weiß, und das sehen wir hier am Ende von Vers 8, Nehemia weiß, dass es nicht an seinen Überlegungen oder an seiner Redekunst lag, dass er das jetzt gerade erlebt, sondern er weiß, dass es alleine Gott zu verdanken ist. Und der König gewährte es mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Und das ist das, was auch uns prägen sollte. Wir gehen gleich zum nächsten Punkt, auch zu den nächsten Versen. Das ist auch das, was uns prägen sollte. Dass wir, wenn wir in solchen Notsituationen kommen, vergiss es, dich auf dich selbst zu verlassen. Wenn du deine Berufung gerade nicht auslebst und sie brach liegt, dann liegt es daran, dass du zu viel auf dich gesehen hast. Wir müssen unseren Blick wegwenden von uns, so wie Nehemia es tat und alles alleine von seinem Gott erwartet. Und das ist das, was wir in Galater 2, Vers 20 lesen, was für uns im Neuen Testament noch viel, viel stärker gilt als im Alten Testament, wo Paulus gesagt hat, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also was ich jetzt noch auf dieser Erde an Jahren verbringe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes. An diesen großen Sohn Gottes, der weitaus über mir steht, der unvergleichbar ist. Und dann holt Paulus das runter und sagt, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. So großartig, wie er die Gottessohnschaft preist und dann die Liebe zu sich selbst klarstellt. Die Liebe des Sohnes Gottes, die Liebe Jesu Christi, ist nicht nur allgemein zu seinem Volk oder zur Gemeinde. Paulus ist sehr konkret. Ich weiß mich von Gott geliebt. Ich weiß mich von Jesus Christus geliebt. Natürlich kann ich sagen, Jesus Christus liebt diese Gemeinde am Sportfeld 2. Amen. Und das ist auch richtig so. Aber diese Liebe umfasst auch eine ganz individuelle und persönliche Liebe. Und Paulus ist so erfüllt von dieser Liebe, dass er sagen kann, in allem, was ich erlebe, alles, was ich tue, das ist alles zu groß für mich. Und die Krisen sind hart. Aber alles, was ich durchlebe, da lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir brauchen diese Abhängigkeit von Jesus Christus, damit wir unsere Berufungen ausleben können. Glaubt ja nicht, wenn ihr Menschen seht, die in ihrer Berufung leben, und wo ihr da steht, denkt so, oh, faszinierend. Das ist irgendwie bewundernswert. Ich wäre auch gern so. Glaubt ja nicht, dass solche Menschen, die vielleicht vorne stehen, dass die nicht auch durch Krisen gehen. Dass sie nicht an Momente kommen, wo sie am liebsten sagen würden, ich gebe auf. Ich steige aus. Das ist mir zu krass. Jeder geht durch diese Phasen. Und da geht es von sich wegzuschauen. Und zu erwarten, dass die gute Hand Jesu Christi in unser Leben hineinreicht. Und sich daran zu erinnern, Herr, ich lebe das nicht alleine hier. Sondern lebe du in mir und tue das, was ich nicht imstande bin. Denn deine Berufung, die nimmst du nicht zurück. Okay, wir gehen zum nächsten Punkt. Bewahre Gottes Berufung im Herzen, um weise zu handeln. Versen 9 bis 16. Und ich kam zu den Statthaltern jenseits des Stromes und gab ihnen die Briefe des Königs. Der König aber hatte Herr, Oberste und Reiter mit mir gesandt. Und als Sanballat, der Heroniter und Tobia, der ammonitische Knecht, davon hörten, bereitete es ihnen großen Verdruss, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Söhne Israel zu suchen. Und ich kam nach Jerusalem und war 3 Tage dort. Und ich machte mich bei Nacht auf, ich und einige wenige Männer mit mir. Ich hatte aber keinem Menschen mitgeteilt, was mein Gott mir ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem Reittier, auf dem ich ritt. So zog ich nachts durch das Taltor hinaus in Richtung auf die Drachenquelle und das Aschentor. Und ich untersuchte die Mauer von Jerusalem, die niedergerissen, und ihre Tore, die vom Feuer verzerrt waren. Und ich zog hinüber zum Quellentor und zum Königsteich. Als aber für das Reittier unter mir kein Raum mehr da war, durchzukommen, stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und untersuchte die Mauer. Und ich kam wieder herein durch das Taltor, so kehrte ich zurück. Die Vorsteher aber hatten nicht erkannt, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte den Juden und den Priestern und den Edlen und den Vorstehern und dem Rest, der an dem Werk mitarbeiten sollte, bis dahin nichts mitgeteilt. Nehemia hat eine Berufung Gottes empfangen, aber er plappert nicht darüber. Er schwätzt nicht groß darüber, sondern er behält sie für sich. Und darin sehen wir ein Vorbild auch schon von Jesus, wie er selber, als er kam mit einer ganz klaren Berufung, die Theologen nennen das Messias-Geheimnis, dass wenn er meinetwegen jemanden gesund gemacht hat, lest ihr immer wieder und habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, so, dass er sagt, aber erzähle ja niemanden etwas davon. Das lag daran, dass jetzt noch nicht die Zeit gekommen war für Jesus, dass seine Berufung, die er hat, so öffentlich gemacht wird. Weil wenn das zu schnell rauskäme, dann hätte das ungute Entwicklungen gehabt. Und deswegen hat Jesus gesagt, das behalten wir noch geheim. Es soll sich immer mehr manifestieren und deutlich werden, wer ich bin. Aber ich komme nicht und sage es im Klartext sofort, was mein Job ist. Wir sehen hier in Nehemia ein Stück weit dieses Messias-Geheimnis angedeutet, wie Jesus selber agiert hat, wie Jesus selber mit seiner Berufung umgegangen ist, wie Nehemia mit seinem Auftrag von Gott umgegangen ist. Und er bringt nichts ans Licht, ehe er sich persönlich von der Lage überzeugt hat und die Zeit reif ist. Denn bis eben gerade hat Nehemia noch nichts gesehen. Er hat keine Steine angefasst. Er ist nicht an der Mauer langgegangen, hat sie mal berührt, hat genau geschaut, sondern es war alles Hörensagen. Es war ein Auftrag Gottes in seinem Herzen, wie wir es gelesen haben in Vers 12. Ich hatte aber keine Menschen mitgeteilt, was Gott mir ins Herz gegeben hatte. Aber Nehemia hat nicht rausposaunt. Er hat selber noch nicht mit eigenen Augen gesehen, worum es gleich gehen wird. Und die Berufung Gottes im Herzen zu bewahren, ermöglichte Nehemia, weise und bedacht vorzugehen. Nicht in einem Tumult und in einem Chaos, in einem Bromborium. Ah, hier kommt jetzt derjenige und dann hat er gar nicht mehr die Möglichkeit, genau zu schauen, was ist jetzt wirklich dran? Ich muss mir ein Bild von der Lage machen und, ich sag mal, strategisch planen. Und tatsächlich ist Nehemia jemand, als der König fragt, okay, was brauchst du denn eigentlich, dass er auf einmal ganz genau sagen kann, was er braucht. Also er hat eine richtige Liste. Das ist jemand, der arbeitet, aber der arbeitet nicht hier, sondern der arbeitet, Gott legt mir etwas aufs Herz, ich posaune es nicht gleich raus, sondern ich arbeite mit meinem Gott. Ich schmiede Pläne. Und auf einmal kommt der Moment und dann bist du vorbereitet und weißt, was zu tun ist. Und kannst sagen, also lieber König, 1, 2, 3, 4. Und dann zieht er los. Genau das Gleiche passiert jetzt. Er geht nicht nach Jerusalem und macht da den ganzen Juden wild, was er alles vorhat, sondern er schaut erstmal. Er geht in die Situation hinein
und macht sich ein Bild davon und wartet, dass der Zeitpunkt reif ist und spricht dann darüber. Meine Lieben, es ist ein physikalisches Gesetz, dass wenn man versucht, den zweiten Schritt vor den ersten zu machen, ich kann das nicht nachmachen, aber das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Und das geht für alle Lebensbereiche. Mach erst den ersten Schritt. Bewahre Gottes Berufung in deinem Herzen. Was habe ich schon erlebt, wie Leute hier die Tür reinspaziert sind und das Erste, was sie mir erzählen, ist ihre große Berufung, die Gott ihnen gegeben hat und was durch sie hier passieren soll. Das ist super interessant, ja. Okay, du bist der Spurgeon 2.0. Herzlich willkommen. Und dann ging das 2-3 Wochen und dann tschüss. Und viele haben echt ein loses Mundwerk, wenn es um ihre Talente, um ihre Berufung und den Auftrag, den Gott vermeintlich ihnen gegeben hat, wenn es darum geht. Halte doch einfach mal den Rand. Hör auf, ständig von dir zu sprechen, dich zu profilieren. Denn wenn du das tust, der Auftrag mag vielleicht wahr und richtig sein, aber du vergeudest alles, was Gott dir geben möchte, weil du deinen Lohn schon hast. Weil du sagst, hier ich, sei doch einfach mal still. Mach's doch mal wie Nehemia. Geh da rein und halt den Mund und des Nachts schaust du, wie die Situation aussieht und dann wartest du auf den richtigen Augenblick und wenn es kommt, dann wird Gott es führen. Aber wir können das manchmal nicht aushalten und denken, wir müssen unserem Gott noch ein bisschen nachhelfen. Wir drücken noch ein bisschen. Herr, ich weiß, du bist mächtig, aber du brauchst noch meine Hilfe. Ein bisschen entspannter. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, kannst du davon ausgehen, dass er auch Zeit, Stunde und Umstand weiß, wann er dir die Gelegenheit schafft und dann nicht deine Stunde gekommen ist, meine Lieben, sondern seine Stunde gekommen ist, um durch dich das zu tun, was er dir aufs Herz gelegt hat. Und manche Vorhaben sind schon missglückt. Manche Vorhaben sind schon missglückt, weil wir nicht auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben. In Sprüche 12, Vers 23 heißt es, ein kluger Mensch hält seine Erkenntnis verborgen, aber das Herz der Toren, das Herz der Idioten eigentlich, schreit Narrheit oder Idiotie hinaus. Manche Gemeinden sind schon kaputt gegangen, weil angebliche Aufträge Gottes, überdimensionale Berufungen hinausposaunt wurden, Erweckungen schon an jeder Ecke verkündigt wurde, um irgendwie etwas menschlich zu produzieren, eine Atmosphäre zu schaffen, die wir Menschen nicht tun können. Ich kann nicht auf den Erweckungsknopf drücken und sagen, und jetzt geht's los, weil gut, dass ich da bin. Mach doch einfach treu deine Arbeit im Stillen. Sei entspannt. Und wenn Gott das wirklich tun möchte durch dich, dann warte darauf, was Gott, der Herr, durch dich tun will zu seiner Zeit. Aber wenn du anfängst, rumzuposaunen, bei Menschen irgendwas in Gang zu setzen auf menschlicher Ebene, das wird so zusammenfallen, wie du es aufgebaut hast. Und noch viel schlimmer. Und noch viel schlimmer. So manche Gemeinden gibt es nicht mehr, weil die Leiter mit ihren angeblichen geistlichen Muskeln spielen wollten und zeigen wollten, eigentlich, ja, Jesus ist gut, aber gut, dass ich hier bin. Gut, dass ich als Leiter hier jetzt eingesetzt bin. An mir wird alles genesen. Und prüf dich, wie du da tickst. Ich bin eher jemand, der, wenn er von etwas begeistert ist, ich möchte es unbedingt erzählen. Ich möchte unbedingt mit Leuten darüber reden. Ah, das ist schwierig für mich. Schwierig für mich. Ich bewundere da manchmal den Daniel. Unser Daniel ist eigentlich jemand, der auch so, ich sag mal, Ein Flummi ist so, also der gerne, der, wenn er begeistert ist, dann, wenn sein Herz fröhlich ist, dann siehst du es in seinem Gesicht sofort. Ja. Aber meine Lieben, was ich so bewundernswert finde, das habe ich schon öfter erlebt, wenn Gott ihm etwas offenbart hat, dann hält er das manchmal zurück. Über eine ganze Zeit, über eine ganze Weile. Und auf einmal kommt er um die Ecke und sagt, übrigens. Und dann kommt eine Offenbarung von Gott, ein prophetisches Wort, das zieht dir die Schuhe aus. Ich denke so, warum hast du es mir nicht früher gesagt? Ich hätte das gerne gewusst. Und oft mit diesem Hintergedanken merke ich, weil hätte ich das gewusst, dann hätte ich ja hier und da ein bisschen meinem Herrn Jesus helfen können, dass das schneller geht. Und das liebe ich. Daniel hat manches prophetische Wort für auch Menschen unter uns. Das weiß niemand. Und die Zeit wird kommen, wo es dann offenbart wird. Großartig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diejenigen, die eine Schwäche haben, dann auch über das, was Gott ihnen aufs Herz gelegt hat, auch zu sprechen. Es gibt auch eine falsche Demut. Das ist eine Kehrseite. Ja, es gibt so ein Plappermaulgehabe, wir müssen über alles reden, was Gott uns aufs Herz legt. Aber es gibt auch die andere Seite der Medaille, dass wenn Gott dir etwas aufs Herz legt und die Zeit reif ist, dass man dann dennoch schweigt, weil man ja demütig sein möchte. Und Nehemia ist da ziemlich ausgewogen. Wenn die Zeit reif ist, dann fängt er an zu sprechen, denn Schweigen an sich ist noch kein Wert. Sondern Schweigen zur rechten Zeit und Reden zur rechten Zeit hat seinen Wert. In Prediger 3 heißt es auch, Reden hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit. Und Nehemia wusste auch, wenn die Zeit reif ist, dann muss ich auch reden. Dann muss die Botschaft auch raus. Und das sehen wir in den Versen 17 und 18. Nachdem er quasi fertig war und gemerkt hat, jetzt geht's weiter. Nun sagte ich zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Dass Jerusalem verödet da liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt und lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger geschmäht werden können. Und ich berichtete von der Hand meines Gottes, die gütig über mir gewaltet hatte, und auch von den Worten des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Das ist eine gute Dynamik, zu merken, jetzt die Zeit reif, und dann auch wirklich offensiv zu sprechen, Gott hat seine gute Hand über mir gehabt und war mit mir, hat gewirkt. Und das, meine Lieben, müssen wir auch sagen, wenn die Zeit reif ist. Denn die Menschen, die Nehemia zugehört haben, die hat das enorm motiviert. Die haben gemerkt, hier ist ein Mann, der redet nicht nur, der schwätzt nicht nur, sondern er ist bedacht, er ist besonnen. Er ist in Verbindung mit Gott und Gott ist mit ihm und wir wollen da mitmachen, weil jetzt die Zeit reif ist. Sei kühn und mutig, wenn die Zeit reif ist, zu sprechen. Und sei nicht in einer falschen Demut. Nein, das sagt man nicht, weil ansonsten könnte ich irgendwie Lob abkriegen. Sei entspannt. Sei entspannt. Gib Zeugnis. Selbst. Wenn alle um dich herum das für Geschwätz halten könnten. Denn interessant ist, Nehemia ist nicht wie einer der Propheten bislang, dass er sagt, Gott hat zu mir gesprochen und ich sage euch das. Nehemia hat hier noch keine Konversation mit dem Gott Israels gehabt. Nehemia, das Einzige, was er erlebt hat, war die Führung Gottes. Versteht ihr? Er sagt, wie Gott sozusagen auf dem Weg mit ihm war, und wie er treu und gut war zu ihm auf diesem Weg. Und dass Gott die Wege geebnet und gebahnt hat. Nehemia ist nicht derjenige, der von, so, ich habe Gott gefragt, Gott hat gesagt. Ich habe ihn gefragt, Gott hat gesagt und ich gebe euch mal Worte Gottes weiter. Sondern Nehemia erzählt einfach nur von den Führungen Gottes. Das sage ich deswegen an dieser Stelle, damit wir verstehen, dass Gott auf ganz unterschiedliche Art und Weise uns führt und sich offenbart. Einige so, oh, ich habe so Gottes Stimme so im Prophetischen noch nie so gehört, so bin ich jetzt irgendwie schlecht dran. Also Nehemia erzählt noch nichts von irgendwie, Gott hat mir gesagt. Aber Nehemia kann ganz klar von Gottes Hand in seinem Leben sprechen, weil er sieht, was Gott tut. Und einige, ja, du bildest dir das ein, war vielleicht Glück. Hast du wirklich eine Evidenz, hast du wirklich einen Beweis dafür, dass es so von Gott ganz klar kommt? Das ist nicht das Thema von Nehemia. Nehemia sieht, was Gott in seinem Leben getan hat und er sagt es kühn und mutig. Also, sei bereit und sprich auch von den Dingen, wo Gott nur geführt hat und nicht irgendwie hörbar oder so mit dir geredet hat. Darum geht es nicht. Es geht darum, Gott zu erfahren in seinem Leben auf den unterschiedlichen Ebenen. Und Gott segnet das, wenn wir auch strategisch denken wie ein Nehemia. Und schenkt Gelingen und steht uns bei. Wir kommen zum Schluss. Der letzte Punkt wird uns, den streifen wir jetzt noch, nur noch, weil dieser Punkt uns im Nehemia-Buch nochmal beschäftigen wird. Das Kapitel endet mit den Versen 19 bis 20. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, davon hörten, spotteten sie bei uns und verachteten uns und sagten, was ist das für eine Sache, die ihr da tun wollt? Wollt ihr euch gegen den König empören? Da gab ich ihnen zur Antwort und sagte zu ihnen, der Gott des Himmels, er lässt es uns gelingen. Und wir, seine Knechte, wollen uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Die haben noch nicht mal angefangen. Und schon gibt es Probleme und Widerstände. Und das Einzige, was bei Problemen und Widerständen, wenn du dich entschlossen hast, loszugehen, deine Berufung auszuleben, werden auch dort Widerstände kommen. Das Einzige, was hilft, das zu überwinden, ist die Berufung Gottes im Herzen zu bewahren. Die versuchen das auf der menschlichen Ebene. Wollt ihr euch gegen den König empören? Nee, mir redet keine Sekunde über den König. Das ist Schnee von gestern. Unser Herr, Gott, der Gott des Himmels, wird es uns gelingen lassen. Das ist die einzige Grundlage, dass Gott Gelingen gibt. Denn Nehemia kommt nicht und sagt, das sind alles meine Ideen, sondern Gott, der Herr, hat es mir aufs Herz gelegt. Wir haben es hier mit Gott zu tun und nicht mit meinen Vorstellungen. Und meine Lieben, das ist der einzige Grund, dass Gott Gelingen gibt, ist der einzige Grund, warum sie überhaupt aktiv werden und in Aktion treten und bauen. Das ist der einzige Grund, weil Gott Gelingen gibt. Der Nehemia und seine Freunde, die erarbeiten sich nichts aus ihrer eigenen Kraft. Wir wollen etwas probieren. Es heißt in den Versen davor, und das ist mein letztes, in Vers 18 nochmal, und ich berichte von der Hand meines Gottes, und jetzt pass auf, die gütig, du kannst auch im Hebräischen sagen, die gut über mir gewaltet hatte. Da sagten sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum Guten. Ja, es ist ein Wortspiel, was hier passiert und uns Folgendes mitgeben soll. Wir können Reich Gottes, was Ewigkeitswert hat, nur dann gut tun, wenn Gott zuerst gut mit uns ist. Wir können keinen gnädigen oder guten Gott machen durch unser gutes Arbeiten. Es ist zuerst Gott, der aus seinem Erbarmen und aus seiner Güte seine Hand über dein Leben legt, auf dein Leben legt und du als Antwort darauf, so wie diese Leute sagen, Gott ist gut zu uns und deswegen wollen wir gut zu ihm sein und gut zu anderen Menschen sein. Gottes Aktion, Gottes Berufung steht immer am Anfang. Und daraufhin können wir arbeiten und unsere Berufung ausleben. Amen.
Amen.
Amen.